Wie geht es dir, wenn du diese Überschrift liest, dieses Thema von der Predigt, Weltveränderer? Ist uns die Not zu viel? Also ich muss da schlucken, wenn ich sowas lese. Und ich möchte auch ehrlich antworten, ja, es ist mir zu viel. Es ist mir zu viel. Diese bedrohlichen Nachrichten. Man nicht nur die Corona-Pandemie, wir jammern da auf einem hohen Niveau mit dem Pflegenotstand, der damit einhergeht. Wird ein Intensivbett für mich frei sein, wenn mich's erwischt? Oder die Leute, die da arbeiten müssen? Klimakatastrophe, Flüchtlingswellen, Bürgerkriege. Es ist mir zu viel. Also wenn jemand hier sagt, das ist mir alles egal, dann sind wir an dem Punkt, was Martin Engelhardt vorher gesagt hat. Dieses sentimentale Mitleid, das möglichst schnell den Gedanken wieder loswerden will. Also ich habe mir, wie gesagt, weder das Thema noch den Text dazu heute ausgesucht, sondern ich bin immer froh, wenn ich als Laie ein Thema vorgegeben bekomme und den Text dazu. Es gehört also zu dieser Predigtreihe von dem 100-jährigen Jubiläum von unserem Verband, dem Hensoldshöher Gemeinschaftsverband. Und in der heutigen Predigt, da wird es unter anderem um den barmherzigen Samariter gehen. Soll ich damit anfangen? Lohnt sich das überhaupt? Kennt doch alle die Geschichte, oder? Gibt es da was Neues zu sagen? Oder soll ich jetzt nicht besser sagen, jetzt gehen wir halt raus an die Straßenränder und schauen nach, ob da irgendeiner liegt. Oder vielleicht, wenn da nicht, dann vielleicht an die Bahnhöfe, an die Unterführungen. Bei der Kälte liegt da bestimmt einer rum. Oder in der Wartehalle. Oder in die Flüchtlingsunterkünfte. Oder die überforderten Menschen in meiner Nachbarschaft oder die Einsamen in den Pflegeheimen, wenn sie uns reinlassen, oder in den Krankenhäusern. Gibt es zum barmherzigen Samariter noch was zu sagen? Ist nicht längst alles gesagt, wäre es jetzt nicht Zeit, mal was zu tun? Wir sitzen hier im gut geheizten Raum, singen schöne Lobpreislieder. Tun wir auch was? Aber jetzt bleibt bitte noch ein bisschen da. Und auch ihr am Stream, schaltet nicht gleich aus. Weil eigentlich geht es überhaupt nicht um diesen barmherzigen Samariter, obwohl dieses Gleichnis diesen Titel trägt, das Jesus da erzählt. Sondern es geht um einen Menschen, der zu Jesus kommt und eine spannende Frage stellt. Das ist Lukas 10, ab Vers 25. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte Jesus, und wer ist mein Nächster? Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter kommt dann noch. Das kommt ein Stück weit als Antwort auf diese Frage. Aber wir müssen da vorne anfangen. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Ob dieser Mensch nun Jesus da in einen Widerspruch verwickeln wollte, so je nach Übersetzung steht da, er wollte ihn auf die Probe stellen, er wollte ihn versuchen, um ihn dann so irgendwie in eine Falle zu locken, dass er sagen könnte, der Jesus, der ist ja unglaubwürdig oder inkompetent oder was weiß ich, der stellt sich gegen das Gesetz von Mose. Oder ob dieser Mann wirklich diese ehrliche Frage hatte, diese existenzielle Frage, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben kriege? Ich weiß es nicht. Ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so wichtig. Die Frage an sich ist wichtig und vor allem die Antwort darauf ist wichtig. Die Antwort darauf, die entscheidet über eine ganze Ewigkeit. Deshalb ist es so wichtig. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Und deshalb wünsche ich mir für jeden von uns, dass wir uns diese Frage stellen und auch eine befriedigende Antwort darauf finden. Und dass keiner aufhört, weiter zu fragen, bis er da für sich eine Antwort gefunden hat, mit der er wirklich zufrieden sein kann. Frieden gefunden hat. Und den weiteren Verlauf und dem Gespräch zwischen diesem, ich sage mal, Religionsgelehrten und Jesus, die finde ich bemerkenswert. Jesus gibt die Frage zurück und fragt danach, was steht eigentlich in den Schriften von Mose zu diesem Thema? Der Mann weiß es, die Antwort kommt schnell, selbstverständlich. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und dieser Satz, das ist ein Teil von einem Gebet der Juden, das sie bis heute beten, dieses Schma Israel. Vielleicht habt ihr das schon davon gehört. Das ist ein frommer Jude, der betet es mehrmals am Tag. Der kann das besser auswendig, als wir das Vaterunser. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Jesus sagt nur dazu, tu das und du wirst leben. Und der Religionsgelehrte, der reagiert darauf. Ich hätte ja gefragt, ja, wie soll denn das aussehen, Gott lieben? Das war für den gar keine Frage. Für den scheint das beantwortet gewesen zu sein, wie das aussieht. Und wenn man dieses Gebet, dieses Schma Israel weiter liest, sich anschaut, da stehen einige Dinge drin, wie die das konkret leben und auch damals gelebt haben. Bewahrt die Gebote, die ich heute gebe, in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid. Wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Bindet sie zur Erinnerung an eure Hand. Tragt sie an eurer Stirn. Schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüre und eurer Tore. So konkret leben sie diese Beziehung zu ihrem Gott. So empfinden sie die Liebe, dass sie jeden Gedanken in jedem Moment an diesen Gott haben möchten. Und die orthodoxen Juden, die binden heute ja tatsächlich Bibelworte auf die Hand und auf die Stirn und an die Türen, diese Kästchen. Und selbst in Tel Aviv am Flughafen ist so, wenn man in diese Wartehalle kommt, Empfangshalle, ein riesen Bibeltext mit diesem Anfang von dem Schma Israel. Und ich rufe es mal so in Erinnerung, wenn man verliebt ist, verliebt, da hat man doch eigentlich, kann man gar nicht anders, als so an das Objekt, die Person seiner Liebe zu denken. Und so ist diese Vorstellung von diesem Schma Israel, von diesem Religionsgelehrten, der zu Jesus kommt und diese Antwort gibt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und all deinen Gedanken lieben. Also wenn dieser Religionsgelehrte das für sich nicht in Frage gestellt hat, dass das bei ihm so passt, dann muss er an dieser Stelle sagen, alle Achtung, so ist es bei mir nicht. Also das kann ich von mir so nicht sagen, dass ich in jedem Moment an meinen Gott in Liebe denke. Wahrscheinlich hat er auch diese 613 Gebote und Verbote gehalten, sich zumindest bemüht, die die Juden für wesentlich halten. Und die haben nicht gemeint, das meinen sie bis heute nicht, dass sie das je schaffen. Aber sie wollen es tun und sie tun Buße darüber, wenn sie versagen, und sie nehmen Vergebung in Anspruch. Auch da muss ich sagen, alle Achtung. Also urteilt nicht so leichtfertig über den jüdischen Glauben und auch nicht über den jüdischen Glauben zur Zeit Jesu. An dieser Stelle ist dieser Mensch, der hier kommt und nach dem ewigen Leben fragt, für mich eine echte Herausforderung. Frag ich mit gleicher Ernsthaftigkeit nach dem Willen Gottes für mein Leben? Ringe ich genauso um eine geklärte Beziehung zu Gott? Mehr ein Einschub, wie sieht meine Beziehung zu Gott überhaupt aus? Wie sieht sie bei dir aus? Beschränkt sie sich darauf, dass du die Existenz Gottes bejaht? Ja, ich glaube auch, dass es einen Gott gibt. Ist er so schmückende Dekoration im Leben? Schließlich braucht man irgendeinen Rahmen, damit man schöne Feste feiern kann und Rituale. Das tut ja gut, schön und aufbauend. Oder hast du Angst vor der Strafe Gottes? Vor dem strafenden Gott? So wie ich auch noch aufgewachsen bin. Der liebe Heiland sieht das. Von wegen lieber Heiland, so wurde mir Angst gemacht. Oder hast du eine Geschäftsbeziehung mit Gott? In dem Sinn, wenn ich richtig glaube, richtig bete, richtig lebe, dann geht es mir gut, dann bleibe ich gesund, dann bin ich erfolgreich, wohlhabend und glücklich. Und wenn es dann nicht so kommt, dann kündige ich die Geschäftsbeziehung. Ja, wie kann Gott das zulassen? Ja, wenn er das macht, dann will ich mit dem nichts mehr zu tun haben. Ist Gott mein Geschäftspartner, der, wenn er das, was ich meine, dass er erfüllen muss, dass ich dann kündige? Liebe Gott deinen Herrn. Das ist das, was Jesus als Antwort abfragt. Hast du tatsächlich eine Liebesbeziehung zu Gott? In diesem alten Eheversprechen, wo ich und meine Frau und ich uns noch gegenseitig versprochen haben, in guten und in bösen Tagen. Eben keine Geschäftsbeziehung, die ich kündige, wenn es mal grieselt und kracht. Wenn man beieinander bleibt, das ist eine Liebesbeziehung. Liebe, die nicht danach fragt, was ich davon habe, die bei Enttäuschungen nicht aufgibt. Ich als Mensch scheitere an diesem Maßstab immer wieder, an diesem hohen Maßstab, an dieser Liebe. Sowohl in meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen als auch in meiner Beziehung zu Gott. Aber das darf mich doch nicht dazu bringen, dass ich den Maßstab ändere. Dass ich sage, ja gut, so genauso wichtig kann das ja nicht sein, wenn ich es nicht schaffe. Sondern ich will mich immer wieder neu darauf besinnen, dass Gott mich in so eine Liebesbeziehung zu sich berufen hat. Oder besser gesagt, er hat mich dazu eingeladen. Er hat mich dazu eingeladen, in so einer Liebesbeziehung mit ihm zu leben. Und schließlich ist er seinerseits ja bedingungslos in Vorleistung gegangen. Und ich könnte schon jetzt eine ganze Reihe Bibelstellen aus dem Alten Testament zitieren. Jeremia 31, Vers 3, ich habe dich schon immer geliebt, deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. Und was haben die Israeliten vermisst gebaut? Und Gott sagt so, ich habe dich schon immer geliebt. Und dann erst recht im Neuen Testament, solche Verse, die wir zwar auswendig kennen, aber sind sie in unserem Herzen angekommen? Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn hingab. Johannes 3, Vers 16. Oder Gott erweist seine Liebe zu uns, dass Christus für uns gestorben ist. Als wir noch Sünder waren, als wir Dreckskerle waren, wo nichts an uns war, das liebenswert gewesen wäre. Römer 5, Vers 8. Aber zurück zu dem Schriftgelehrten. So wie es da steht, können wir meinen, er war überzeugt, meine Gottesbeziehung ist intakt. Ich habe eine Liebesbeziehung zu ihm. Aber irgendwie muss er erkannt haben, in der Beziehung zu meinen Mitmenschen, da liegt was im Argen. Vielleicht haben ja auch andere mitgehört, die ihn kannten. Manche von euch kennen mich, meine Frau, besonders gut. Vielleicht kennen mich auch manche im Stream. Und da kann dadurch hinterfragt werden, ja, wie sieht denn das aus? Vielleicht war es bei dem auch so, dass die nicht unterschrieben hätten, dass er seinen Nächsten wie sich selbst liebt. Und dann steht da, er wollte sich rechtfertigen. Ja, wer ist überhaupt mein Nächster? Und da kommt dann eben als Antwort die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und ich könnte wetten, da hat jeder von uns so ein Bild im Kopf. So eins zum Beispiel. Zwei gehen vorbei, einer ist da und kümmert sich um diesen Verletzten. Aber so mit den Bildern, die in unserem Kopf entstehen, in unserem Urteil, es ist so eine Sache. Wir wollen dem ein bisschen nachgehen. Ich lese jetzt den Text dazu, ab Vers 30. Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorbei. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Klare Sache, oder? Das Bild in meinem Kopf. 2-mal unterlassene Hilfeleistung. Ich meine, vielleicht bin ich da ein bisschen beruflich geprägt. Aber was sagt denn Jesus über die beiden? Überhaupt nichts. Er sagt bloß, sie sind vorübergegangen, aber er beurteilt und verurteilt sie nicht. Also betrachten wir die Sache bitte nicht mit unserer modernen Brille aus dem Jahr 2021. Bei dem Priester ist das mit der unterlassenen Hilfeleistung schon mal gar nicht so eindeutig. Da gibt es nämlich Stellen in der Bibel, da könnte man sagen, es war dem Priester regelrecht verboten, da was zu machen. Könntest du die Stellen aus dem Alten Testament jetzt einblenden? Die Anweisung an die Priester. Der Herr sprach zu Mose, gib den Priestern, den Nachkommen Aarons, folgende Anweisungen. Keiner der Priester soll einen Toten berühren und sich dadurch verunreinigen, es sei denn, es handelt sich um einen nahen Angehörigen, Mutter oder Vater, Sohn oder Tochter oder Bruder. Also der war ja schon halb tot. Also wenn der dem unter den Händen gestorben wäre, dann hätte sich der Priester verunreinigt. Es ist eindeutig Gottes Gebot, der Priester soll mit keinem Toten, mit dem er nicht in gerader Linie verwandt ist, den anfassen. Steht Gebot gegen Gebot, wenn man so will. Und Gott ist doch wichtiger als ein Mensch, oder? Ja, ich sage es jetzt ein bisschen zynisch. Und dann die nächste Stelle aus dem 3. Mose, Kapitel 22, Vers 3. spricht zu ihnen, diese Anordnung gilt für alle eure Nachkommen. Jeder Priester, der sich den heiligen, mir geweihten Gaben der Israeliten nähert, während er unrein ist, soll von meiner Gegenwart ausgestoßen und getötet werden. Ich bin der Herr. Also, bei der Geschichte kann ich den Priester jetzt ehrlich gesagt auch verstehen. Also, mit unserer modernen Brille sollten wir nicht alles beurteilen, was da steht. Okay, er kam ja gerade von Jerusalem. Also wenn er Tempeldienst hatte, war er auf dem Rückweg. Also er hätte sich reinigen können und müssen, bevor er wieder in der Reihe gewesen wäre. Das waren also so Zyklen, die sind alle 12 Monate zum Tempeldienst eingeteilt gewesen. Naja, dann wäre ja noch der Tempeldiener. Also der Priester, das waren die Nachkommen von Aaron. Und auch Aaron gehört zum Stamm Levi. Und da gab es ja aber zum Beispiel schon, der Mose war der Bruder vom Aaron, aber seine Nachkommen waren keine Priester. Aber alle anderen Nachkommen von dem Levi, dem Stammvater vom Aaron, waren die Leviten. Und die haben so Hilfsdienste im Tempel geleistet, Tempeldiener. Ob der von den gleichen Reinheitsgeboten betroffen war, ich weiß es nicht. Zumindest steht nichts in den Schriften Moses. Aber mit der Straße, so wie das da steht, von Jerusalem nach Jericho, da hat es in sich. Das ist ja keine Autostraße wie jetzt die B17 von Landsberg nach Augsburg. Das ist judäische Wüste. Das ist eine der ärmsten Gegenden der Welt, Steinwüste, 1200 Meter Höhenunterschied, Jerusalem oben, Jericho unten im Jordantal, 30 Kilometer. Und dann stellt euch das so mit 30 Grad im Schatten vor. Also das Bild ist jetzt das Wadi Kelt, da fließt auch ein Bach und da geht, das ist der direkte Weg von Jerusalem nach Jericho. Den schafft man gerade so in einem Tag, aber nicht, wenn man einen Schwerverletzten schleppt. Und wenn der Priester und der Levit, der Tempeldiener, da zu Fuß unterwegs waren, selbst wenn die Räuber nicht hinter der nächsten Ecke noch gelauert haben, sie hätten das wahrscheinlich bis zum Anbruch des Abends nicht bis Jericho oder zurück nach Jerusalem geschafft. Wahrscheinlich wäre der Überfallene doch gestorben und sie vielleicht in der Wüste mit. Dieser Bibelvers, den der Schriftgelehrte zitiert, heißt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also ich habe da ein Stück weit Verständnis. Ich muss mein Leben nicht aufopfern, wenn es sinnlos ist. Wenn ich selbst dabei zu Tode komme. Das sage ich jetzt vielleicht auch zu den Menschen, die so in Gefahr stehen, dieses Helfersyndrom zu entwickeln. Ich darf und soll auch mich selbst lieben und nicht mein Leben aufopfern, um des Aufopferns willen, sondern wenn es darum geht, den Nächsten zu lieben. Und manchmal ist die Not tatsächlich zu groß für mich. Und das muss ich mir auch immer wieder selbst eingestehen. Und es steht mir nicht zu, über andere zu urteilen, die wie dieser Priester handeln oder wie dieser Tempeldiener. Also soweit zu dem, wo Jesus es nicht tut, soll ich es auch nicht tun. Und es gibt so Situationen wie bei diesem Priester, da kann ich machen, was ich will, dann werde ich immer schuldig, wenn man es so sehen will. Wer vor Gott mit diesem Reinheitsgebot schuldig geworden und er ist schuldig geworden, weil er vorübergegangen ist. Und wenn er geholfen hätte, dann wäre er wahrscheinlich an seiner Familie schuldig geworden. Und ich bin mir sicher, dieser Religionsgelehrte, der hat es verstanden. Das musste Jesus gar nicht lange erklären. Und dann kommt endlich der Samaritaner. Und es steht nicht da, aber der scheint etwas wohlhabend zu sein. Er hat einen Esel, er hat ein Geld, er hat Wein, Öl und Verbandsmaterial dabei. Und den Samaritanern haben zumindest die Juden nachgesagt, das sind wir wieder bei so einer Brille, jeder betrachtet es aus seinem Standpunkt, dass die es mit dem Gesetz von dem Mose nicht so genau nahmen. Und dann die Wohlhabenden. Na, was kann man von denen erwarten? Nichts Gutes, von nichts kommt nichts. Die halten ihr Zeug ja doch eh nur zusammen. Und sicher, dieser Mann hatte die Mittel zu helfen, der hat die Mittel eingesetzt, aber die Gefahr, die er sich dadurch begeben hat, die war die gleiche wie bei dem Priester und bei dem Tempeldiener. Und dann steht da, und er fängt tiefes Mitleid, der Luther übersetzt, das jammerte ihn. Und das hat ihn die Gefahr vergessen lassen. Was jetzt wieder nicht dasteht, und Jesus sagt nichts, dass jetzt dem Samariter bewusst geworden wäre, dass in der Bibel steht, man muss seinem Nächsten helfen, oder dass Gott ihn bestrafen würde, wenn er es nicht tut. Steht einfach nur, er hatte Mitleid. Punkt. Und die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die ist mir immer wieder so begegnet, dass so dieser Priester und der Tempeldiener Heuchler seien. Und der Samariter dagegen, der hat begriffen, worum es geht und dass der bessere Mensch ist und dass so Menschlichkeit aussieht und wahres Christsein. In Klammer, und dadurch ist er bei Gott angenommen. Steht alles überhaupt nicht da. Über das Verhältnis von dem Samaritaner zu Gott sagt Jesus überhaupt nichts. Und wie gesagt, auch das Verhalten der beiden anderen kommentiert er nicht. Er stellt jetzt nach dieser Geschichte wieder eine Frage. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Das ist Vers 36. Er fragt also nicht, wer hat richtig gehandelt, sondern er fragt aus der Perspektive des Überfallenen. Und dann bleibt ja nur die Antwort übrig. Der Mann erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Bleib bitte noch eine Zeit lang da. Nicht, dass er jetzt auch geht. Schon die Art, wie Jesus fragt, ist für mich eigentlich schon die Antwort. Er hätte auch fragen können, wer von den dreien hat in dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, seinen Nächsten gesehen? Nein, er fragt, wer von den dreien war der Nächste für den Mann? Was will Jesus nun dem Religionsgelehrten klar machen? Was will er mir damit sagen? Dass ich mir doch mit guten Werken, mit Mitmenschlichkeit den Himmel verdienen kann? Ganz bestimmt nicht. Der erste Teil, über den ich am Anfang so lange geredet habe, liebe Gott deinen Herrn, der ist doch dadurch nicht aufgehoben. Der ist doch nicht ersetzt durch den zweiten Teil, durch die Nächstenliebe. Gottes primärer Wille und sein sehnliches Verlangen ist, eine lebendige Beziehung zu uns zu haben. Und diese Beziehung soll sich in alle Ewigkeit fortsetzen. Ich formuliere das bewusst so, weil das ewige Leben nicht erst beginnt, wenn wir mal hier auf der Erde gestorben sind, sondern das beginnt in dem Moment, wo ich mein Ja auf Gottes Liebesangebot gebe. Gottes Angebot, das er mir und dir durch Jesu Tod und Auferstehung gegeben hat. Und gerade weil das ewige Leben für mich schon begonnen hat, kann ich an der Not meines Nächsten nicht einfach vorbeigehen. Und die Frage, wer ist mein Nächster, beantwortet Jesus für mich so, dass mein Nächster gerade immer der ist, der meine Hilfe braucht und für den Gott mir die Mittel anvertraut hat, um helfen zu können. Und dann soll ich auch helfen. Und Gott mag sein, dass Gott dem einen oder anderen die globalen Nöte der Welt aufs Herz legt. Ich meine, wir haben ja gerade mit dem Madagaskar-Projekt auch so ein Beispiel. Und da staune ich immer wieder, was aus diesen Anfängen geworden ist. Wo aus den ärmlichen Hütten heute ein Krankenhaus geworden ist, aus den Ochsenkarren, die in den Fässern am Bach das Wasser geholt haben, eine Wasserleitung. Ich staune, was Gott da tut, in großen Hilfsprojekten, wo Krankenhäuser, Schulen oder Missionswerke gegründet werden, wo sich Menschen immer wieder finden, die ihre gesicherte Existenz aufgeben und dort mitarbeiten. Aber nicht jeder ist ein Visionär und ein Pionier. Und es fängt auch nicht damit an. Für mich fängt es Nächstenliebe oder ich sage Nächstenhilfe im Kleinen an, im Alltag, indem ich mit offenen Augen durch meinen Tag gehe und nicht wegschaue, wenn jemand in Not ist. Mich haben schon manchmal Leute gefragt, wie kommt es, dass du in München ständig irgendjemand da im Bahnhof hilfst und irgendwas tust? Und sei es nur, dass jemand mit dem Fahrkartenautomat nicht zurechtkommt oder nach dem richtigen Gleis fragt oder mir die Fahrkarte zeigt, wo muss ich da hin? Ich habe mich das dann auch oft schon gefragt. Und die Antwort ist für mich nur, schau die Leute an, schau nicht weg, dann trauen sie sich zu fragen, um Hilfe zu bitten. Manchmal haben sie mich die Leute schon von Bahnmitarbeitern gefragt, kaum war da eine weg und dann gesagt, ja, können Sie mir auch helfen? Und bin halt vielleicht mit dem nächsten Zug heimgekommen, ist dann aber auch gut so. Und es freut mich, wenn die dann auch Vertrauen in meine Auskunft haben und entsprechend handeln. Wenn ich nach Buchloe will, will der andere vielleicht nach Augsburg. Der steigt trotzdem in seinen Zug ein. Und jetzt, wie ist es mit der Frage nach der Lebensreise der Menschen? Diese Anfangsfrage, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Da muss ich sagen, da ist es bei mir längst nicht so selbstverständlich, dass die Menschen mich fragen. Ich meine, das mag in Deutschland ein bisschen kulturell bedingt sein. So, Religion ist so ein Tabuthema. Da redet man mit Fremden nicht drüber. Aber weiß mein Umfeld, dass ich zum Nächsten werden könnte und auch werden würde, wenn diese existenzielle Frage aufbricht, wie bekomme ich das ewige Leben? Habe ich dann auch offene Augen? Kann ich dann genauso bereitwillig Auskunft geben? Auch in dieser Beziehung will ich die Augen offen halten und achtsam sein, dass ich nicht achtlos an dem vorübergehe, der da gerade meine Hilfe braucht, dem gerade ich helfen kann. Ich habe schon gesagt, es ist Gottes primärer Wille und sein sehnliches Verlangen, dass jeder von uns eine lebendige Liebesbeziehung zu ihm hat. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir unsere Mitmenschen um uns aus dem Blick verlieren. Deshalb dieses Doppelgebot, liebe Gott, deinen Herrn, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und an diesem liebe deinen Nächsten wie dich selbst, da sagt Jesus, nun geh und mach es genauso. Sei dem der Nächste, der dich jetzt gerade braucht. Amen.